verbreitet die beste Botschaft der Welt. Das ist unser Auftrag, den wir von Jesus bekommen haben. Das ist der Auftrag, den wir als Gemeinde erfüllen wollen und den wir in unserer Gemeindevision betonen. Unsere Gemeindevision heißt, wir wollen mit Menschen wachsen, die durch Begegnungen mit uns zu Jesus finden. Ich muss vielleicht mal diesen Vorhang schnell ziehen, Entschuldigung, dass ihr nicht zu viel Licht auf der Leinwand habt. Ihr könnt das dann nachher wieder zurückziehen. So ist besser, oder? Okay. Also das ist unsere Gemeindevision. Hier betonen wir genau das, dass es, was Gott wichtig ist, dass Menschen von Jesus hören und dass wir damit auch sagen wollen, wir möchten nicht einfach eine Gemeinde sein, die aus Menschen besteht, die alle 2-3 Jahre die Gemeinde wechseln, um wieder so in das geistliche Leben ein bisschen Abwechslung zu bekommen. Wir haben nichts dagegen. Aber unsere Konzentration soll sich auf Menschen ausrichten, die Jesus noch nicht kennen. Unsere Energie soll sich darauf spezialisieren, Menschen zu erreichen, um Menschen anzusprechen, auf die Jesus noch nicht kennen. Und diese Vision sollte eigentlich jeder von uns, der unsere Gemeinde besucht, auswendig kennen. Und wenn jemand fragt, ja, was will eigentlich deine Gemeinde? Was ist die Idee deiner Gemeinde? Dann sagst du, ganz einfach, wir wollen mit Menschen wachsen, die durch Begegnungen mit uns zu Jesus finden. Eine klare Botschaft. Kann jeder verstehen. Und man kann das in Dialekt übrigens auch ausgezeichnet sagen. Wir wollen mit Menschen wachsen, wo du Begegnungen mit uns zu Jesus findest. Super, oder? Das ist klare Kommunikation. Da gibst du deinem Gegenüber die Möglichkeit nachzufragen, ja, warum zu Jesus? Oder was meint ihr dann mit wachsen? Und dann kann man Antworten geben. Es ist ganz wichtig, dass wir unseren Glauben mit Worten, und zwar klar verständlichen Worten, erklären können. Natürlich müssen wir mal zuerst begriffen haben, wie wichtig es Gott ist, dass Menschen gerettet werden. Das haben wir in der ersten Botschaft gehört aus dieser Reihe. Und dann müssen wir als Christen ganz unverkrampft, natürlich und glaubwürdig leben. Das war die Botschaft vom letzten Sonntag. Und Binja Jacki hat sehr aufmerksam zugehört und hat das gemacht, was ich vergaß zu machen. Sie hat nämlich in der Zwischenzeit Kleber bestellt. Ich habe gesagt, man kann irgendwo einen Kleber machen, also nicht das ganze Auto verkleben, nicht die ganze Wohnung und auch nicht alle Mappen. Aber man kann zum Beispiel mit so einem Kleber, es gibt auch andere, zum Beispiel einen guten Kleber, den man mal gestalten sollte, ist, wer Jesus nicht kennt, hat sein Leben verpennt. Das finde ich nämlich ein guter Spruch. Könnte man auch hinkleben, müsste man einfach noch gestalten, irgendwie so ein müder Kerl, der im Bett gerade gähnt und dann eben, wer Jesus nicht kennt, hat sein Leben verpennt. Einfach, es geht darum, dass wir in unserer anonymen Gesellschaft irgendwo einfach uns sichtbar machen, dass die Leute sehen, ah, das ist jemand, der hat etwas mit Glauben zu tun. Das scheint bei dem wichtig zu sein. Wenn ihr alles verklebt, dann denken die nicht, der hat etwas mit Glauben zu tun, das scheint dem wichtig zu sein. Dann sagen die, der hat einen Tick. Ich glaube, der hat einen religiösen Wahn, weil der hat alles verklebt. Also, aber so, dass man es doch sehen kann. Wir können das mitnehmen, es gibt weiße Kleber, die kann man dann auf dunklen Hintergrund, oder diese schwarze, danke Binja, dass du das gemacht hast. Es gibt auch verschiedene Größen, ihr könnt das auf die Agenda kleben, oder wo auch immer. Einfach, dass Menschen irgendwo sehen, dass ihr nicht im Büro arbeitet 10 Jahre und nie hat jemand gemerkt, dass ihr etwas mit Jesus zu tun habt. Also, das ist das eine. Aber dann müssen wir auch wissen, dass das alles allein nicht genügt, wenn wir den Auftrag Gottes ernst nehmen wollen. Wir müssen auch unseren Mund öffnen. Und wir müssen auch sagen, um was es geht. Das tat auch Jesus. Jesus heilte viele Menschen, er wurde belagert, dauernd von Menschen. Und eines Morgens stand er früh aufging auf einem Berg, um zu beten, und dann suchten ihn seine Jünger auf. Sie sagten: Jesus, die Leute suchen dich. Mit anderen Worten, Jesus, komm zurück, heile weiter, mach vorwärts. Jesus gibt eine ganz interessante Antwort, die für uns zuerst vielleicht ganz unbegreiflich scheint. Er sagt: Lasst uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann, denn dazu bin ich gekommen. Wenn Jesus einzig und allein geheilt hätte, wäre das wunderbar gewesen für all die Menschen. Aber wir würden heute nicht da sitzen und wir wissen nichts von der Erlösung. Jesus hatte eine Botschaft zu verkündigen. Er wollte den Menschen etwas mitteilen, das ihnen hilft. Das war ihm wichtig. Das wollte er nicht nur an einem Ort tun. Und Paulus schrieb den Römern: Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Ich habe das schon letztes Mal gesagt. Irgendwann hast du, wenn du Christ bist, einmal die Botschaft gehört. Irgendjemand hat es dir gesagt. Du bist nicht durch Zürich oder durch Chur oder weiß ich wo gespaziert und plötzlich hast du gedacht, so, jetzt bin ich Christ. Das ist etwas Wunderbares, Christ zu sein. Nein, irgendjemand hat mit dir gesprochen. Irgendwo hast du auf ERF eine Botschaft gehört oder du bist in einem Gottesdienst gewesen oder du hast einen Freund oder eine Freundin, die einmal den Mund aufgetan hat und dir mal erzählt hat, um was es geht im Glauben. Also wir müssen einen Weg finden, dass die Menschen nicht nur sehen und wissen, dass wir Christen sind. Wir müssen Wege finden, dass sie verstehen, was wir glauben und vor allem an wen wir glauben und warum wir glauben. Natürlich sind wir da ganz verschieden. Nicht jeder wird das auf dieselbe Weise tun. Die einen sind sehr introvertiert. Die sind eh von Haus aus so scheu, dass sie nicht einmal etwas sagen, wenn sie einen Kaffee wollen. Dann sitzen sie lieber da und trinken keinen Kaffee, obwohl sie ja gerne einen hätten. Aber da gibt es auch ganz extrovertierte Leute. Wir sind verschieden, aber jeder kann sich daran beteiligen und wenn er nur das tut, dass er Freunde regelmäßig zu einer Veranstaltung einlädt, wo sie das Evangelium hören, zum Beispiel das Sonntagsdate oder weiß ich wo, wo sie mit der Botschaft konfrontiert werden. Du sagst vielleicht, ja, ich bin zu schwach. Ich kann das einfach nicht. Ich bin unfähig. Ich schaffe das nicht. Da bist du in guter Gesellschaft. Paulus sagt, ich trage diesen Schatz des Evangeliums in einem ganz gewöhnlichen, zerbrechlichen Gefäß. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich bin schwach und zerbrechlich. Aber das hielt ihn nicht davon ab, die Botschaft weiter zu verbreiten, denn es soll deutlich sichtbar sein, dass das Übermaß an Kraft, mit dem ich wirke, von Gott kommt und nicht aus mir selbst. Paulus ist der, der sich von Gott sagen lassen musste, ich bin im Schwachen mächtig. Paulus hat das mit seinem Leben praktiziert. Er war außerordentlich schwach. Also, Paulus musste damit leben, dass er selber nicht besonders mächtig war. Nein, es war die Kraft Gottes, die in ihm wirkte. Aber diese Kraft Gottes kommt nur zum Vorschein, wenn ich ein Wagnis eingehe. Wenn ich für ein Abenteuer mit Gott bereit bin, sonst kommt diese Kraft nicht zum Tragen. Das ist wie bei einem Muni. Ich habe mir das mal sagen lassen. Ein Muni, das ist ja diese männlichen Kühe, oder? Ein Muni, der weiß nicht, wie stark das er ist. Der hat eine unheimliche Kraft, aber er weiß es selber nicht, deshalb kann man ihn einsperren. Und ich habe mir sagen lassen, sobald ein Muni entdeckt, wie viel Kraft er hat, muss man ihn töten, weil er nicht mehr zu halten ist. Es gibt schon einige Bauern, die sind gestorben, weil der Muni sie erdrückt hat. Sobald ein Muni die Kraft entdeckt, die er hat, muss man ihn umbringen. Das heißt, erst wenn er sie entdeckt und die Kraft Gottes entdecken wir erst, wenn wir ein Wagnis eingehen. Nicht, wenn wir im Wohnzimmer sitzen und warten, bis uns die Kraft Gottes überkommt. sondern wenn wir ein Wagnis eingehen und wenn wir Gott ganz praktisch vertrauen, dann erleben wir die Kraft Gottes und erleben wir, dass Gott im Schwachen mächtig ist. Es fehlt uns nicht an Kraft, vielmehr fehlt es uns an Mut, etwas zu sagen, weil wir nicht wissen, was das auslösen wird. Doch Paulus schrieb dem Timotheus, verkündige die Botschaft Gottes, tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige. Und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Aber tu deinen Mund auf, schweige nicht. Aber eben, die beste Botschaft muss klar kommuniziert werden, denn klare Kommunikation hat Kraft. Menschen denken eher über etwas nach, dass sie klar, dass klar fassbar gesagt wird. Komische, unverständliche Aussagen, die nur Eingeweihte irgendwie interpretieren können, helfen niemandem. Wir haben manchmal so eine verschwommene Sprache, dass die Leute irgendwie checken, ja, der ist irgendwie fromm, aber ich verstehe nicht, was er sagt. Und wir blabbern etwas und alle, die etwas wissen, sagen, ja, ich habe schon verstanden, was er meint. Natürlich, wir verstehen das sofort. Wir denken ja in diesen Kategorien. Aber die Menschen ticken ein bisschen anders, sie denken in anderen Kategorien. Also müssen wir lernen, uns klar und deutlich auszudrücken. Und wir müssen lernen, klar hinzustehen, zu sagen, was wir denken und was wir glauben. Das hat in sich Kraft. Ich habe lange überlegt, ob ich das sagen soll und habe mich entschieden, ich sage es nicht. Und jetzt habe ich mich eben entschieden, ich sage es doch. Und zwar, weil es irgendwie ein Negativbeispiel ist, aber es zeigt uns etwas von der Kraft, von einem klaren Standpunkt. Wenn einer lügt und er lügt unverfroren, dann glauben ihm das die Leute. Weil er einfach so sicher lügt. Einfach diese Bestimmtheit, die hat eine Kraft, das sehen wir in der Politik. Wie viel Kraft es hat, wenn die hinstehen und irgendwas posaunen mit der größten Überzeugung, dass es genau so ist, und der andere kann daneben stehen und genau das Gegenteil sagen, mit derselben Überzeugung. Und wir glauben es immer dem einen und wir glauben es dem anderen, und schlussendlich sagen wir, jetzt verstehen wir die Welt nicht mehr. Aber das hinzustehen und etwas klar zu sagen, hat in sich eine Kraft. Sie stößt an, dass der Mensch nachdenkt, dass er überhaupt weiß, über was er nachdenken soll. Wenn er so etwas verschwommenes, frommes Geplätscher hört, dann weiß er gar nicht, über was er nachdenken soll. Dann denkt er darüber nach, dass er überhaupt nichts versteht. Also, wir werden uns nun Gedanken machen, was zu einer klaren Kommunikation gehört. Und zuerst müssen wir uns bewusst machen, dass klare Kommunikation etwas mit Ausstrahlung zu tun hat. In der psychologischen Forschung entdeckte man, dass das, was wir mit unserer Haltung ausdrücken, viel stärker bei den Menschen ankommt, als das, was wir aussprechen. Die Botschaft, die wir senden durch unsere Existenz, ist stärker als das, was wir aussprechen. Ich weiß nicht mehr die Prozentzahl, aber ich glaube, das, was wir ausstrahlen, macht fast 70-80% aus. Oder anders gesagt, wir können durch das, was wir ausstrahlen, das, was wir sagen, zunichte machen. Also, wenn ich von der Liebe Gottes spreche und gleichzeitig schaue ich giftig und verärgert in die Welt, dass jeder fast tot umfällt, der mich sieht. Und erschrickt, dann wird er nie und nimmer meine Worte verstehen. Er wird sich höchstens Gedanken machen, warum ist er so sauer, wenn er über Liebe spricht. Ist er so sauer, weil er das noch nie erlebt hat? Weiß er gar nicht, was Liebe ist? Warum ist er so verärgert? Viele Menschen, die in der Öffentlichkeit auftreten müssen und dort etwas erreichen wollen, lassen sich durch Fachleute beraten. Heute fast jeder, der öffentlich auftritt, hat irgend so eine Fachperson, die ihn berät, die ihm sagt, was er anziehen soll, was er nicht anziehen soll, welche Handbewegungen er machen soll und welche nicht. Das habe ich übrigens manchmal auch. Ich darf nicht immer so mit dem Finger machen und trotzdem kommt es immer wieder. Also man muss irgendwie lernen, sich zu wie man sich kleidet, wie man sich bewegt, und was man vor allem lernen muss, was ja der Angela Merkel so angelastet wird, man muss immer eine positive Ausstrahlung haben. Man muss immer lächeln, man muss immer siegesgewiss sein, man muss immer so auf einfach so ein Winnertyp sein. Und da kann man sagen, was man will. Und wenn man das nicht ist, hat man im Zeitalter unserer Medien, hat man einfach keine Chance, man wird gnadenlos auseinandergenommen. Möglichst lächeln. Nun, wenn ihr jetzt denkt, dass ich euch einen psychologischen Vortrag halte, dann muss ich euch enttäuschen, denn das, was man heute weiß, das wussten die Apostel schon lang. Denn sie sagten nämlich Folgendes: Wenn ihr Außenstehenden über euren Glauben Auskunft gebt, so tut es immer freundlich und in ansprechender Weise. Tut es immer freundlich und in ansprechender Weise. Das ist übrigens ein Vers für die, die meinen, man kann einfach nur immer hinstehen und anderen fast eine Ohrfeige geben, dann hat man es gesagt. Ist also ein Vers, der etwas ganz anderes sagt. Und wenn die Leute, die dann immer meinen, man würde sich anbieten, wenn man den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, entgegenkommt, dann sollen sie bitte mal diesen Vers studieren. Freundlich und in ansprechender Weise. Wir sollen sie nicht ködern, hinterhältig, aber wir sollen freundlich sein und sie sollen ansprechend sein. Wir sollen freundlich bleiben, das ist nämlich gar nicht immer so einfach, besonders dann, wenn man angegriffen wird, ist freundlich bleiben nicht so einfach. Es muss nicht einmal ein persönlicher Angriff sein. Ich merke, wie ich mich ärgere, wenn ich in einer Kirche sitze und zuhören muss, wie das Evangelium verunstaltet wird. Das ärgert mich enorm. Ich sitze da, ich merke, mein Puls steigt. Ich werde unruhig, das macht mich sauer, dass ich das jetzt noch hören muss und dass man die Frechheit hat, das Evangelium einfach so zu leugnen, die Auferstehung Jesu zu leugnen, das ärgert mich. Und dann noch freundlich zu bleiben, das ist gar nicht immer so einfach. Und doch klar zu sein. Freundlich sein heißt ja nicht, ich sage zu allem Ja und Amen. Das heißt ja nicht so über Nettigkeit. Ah, du hast den Ton geschlagen. Das ist denn nett. Aha, der hat wegen dir Konkurs gemacht, das ist super. Nein, das heißt natürlich nicht, dass wir einfach alles gut und nett finden müssen. Freundlichkeit ist etwas anderes. Paulus kannte übrigens auch solche Situationen. Als er in Athen war und die Stadt besichtigte, war er von diesem unsäglichen Götzenkult fast erschlagen. Und so heißt es in der Apostelgeschichte, während Paulus in Athen auf seine beiden Mitarbeiter wartete, sah er sich in der Stadt um. Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren. Er war geschockt. Das, was er gesehen hat, das hat ihn empört. Er war außer sich, was für ein Kult hier in dieser Stadt herrscht. Und nun könnte man denken, dass Paulus seine Empörung Ausdruck verleihen würde, wenn er die Gelegenheit dazu bekäme. Und diese Gelegenheit bekam er. Er durfte auf dem Areopag seinen Glauben vertreten. Aber wer jetzt meint, dass Paulus eine Standpauke gehalten hätte und die Athener beschimpft und gesagt, ihr Götzendiener, ihr Götterverehrer, ihr habt den wahren Gott noch gar nicht erkannt, der täuscht sich sehr. Zur Verkündigung läuft auch in der ersten Zeit nicht auf diese Weise, sondern Paulus sagt, Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außerordentlich religiöse Leute seid. Super, hä? Was hat er gemacht? Er hat ihnen mal grundsätzlich ein Kompliment gemacht. Ihr seid außerordentlich religiöse Menschen. Hat nicht gesagt, oh, ihr mit eurem Götterkult, bringt die Götter um, schlagt sie nieder, macht dem wahren Gott Platz. Nein, er sagt, er sucht wo er sie abholen kann und er holt sie dort ab, wo er sagt, ihr seid außerordentlich religiöse Menschen. Hat er ja recht. Und dann sagt er, als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, da wurde ich sauer auf euch. Hab gedacht, was seid ihr für Leute? Nein, dann hat er ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Das ist einfach ein Kunstwerk, das ist fantastisch. Da sehen wir, was es heißt, klar zu sein, was es heißt, freundlich und respektvoll gegenüber Menschen zu sein, die etwas anderes glauben als wir selber. Hätte Paulus seiner Empörung und Erschütterung freien Lauf gelassen, dann hätte er überhaupt nichts erreicht. Er blieb aber freundlich und respektvoll. Das ist übrigens keine Unaufrichtigkeit, die man jetzt ihm ankreiden könnte. Es hat nichts mit Unaufrichtigkeit zu tun, sondern das ist praktizierte Selbstbeherrschung. Praktizierte Liebe zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Auch Petrus betonte diesen Aspekt der Verkündigung. Er sagt, antworte taktvoll und bescheiden und mit dem gebotenen Respekt. In dem Bewusstsein, dass ihr ein reines Gewissen habt. Dann werden sie alle beschämt sein, die euch verleumden, denn sie sehen, was für ein einwandfreies Leben ihr in Verbindung mit Christus führt. Die Menschen werden beschämt darüber sein, wenn unsere Ausstrahlung klar ist und wenn wir trotz allem, trotz aller Verleumdung, den nötigen Respekt behalten. Denn das ist das, was Menschen schnell verlieren. Wenn jemand mal unten durch ist, dann ist er unten durch und dann gibt es keinen Respekt mehr. Aber wir als Christen sollen lernen, den Respekt zu behalten. Denn die Gefahr ist groß, dass wir uns in Gesprächen etwas verbeißen und gar böse werden. Weil wir denken, warum begreift er das nicht? Du! Nein, wir sollen freundlich und taktvoll, respektvoll bleiben. Doch eins muss hier auch noch klar gesagt werden. Freundlich und respektvoll sein heißt nicht, leidenschaftslos zu sein. Leidenschaft ist nämlich ganz wichtig, denn auch das spüren uns die Menschen ab, ob wir von dem, was wir sagen, überzeugt sind, ob uns das bewegt oder ob wir das einfach tun, weil wir irgendwie zu so einer Gemeinschaft gehören oder ob das unser Leben bewegt. Paulus konnte sich ins Zeug reden. So sagte ihm, Agrippa, du redest so überzeugend, dass du demnächst noch einen Christen aus mir machst. Der war da voll Dampf drauf, voll Leidenschaft. Das ist kein Widerspruch. Jedenfalls ist es für uns ganz entscheidend zu wissen, dass unsere Ausstrahlung ein entscheidender Teil der Kommunikation ist. Einer klaren Kommunikation. Und wenn ich nur meine, dass es genügt, wenn ich die Wahrheiten des Evangeliums sage, wie auch immer, dann bin ich auf dem falschen Dampfer und habe ich keine Ahnung von Kommunikation, wie man auf Menschen eingeht, wie Menschen reagieren und ich werde nicht viel erreichen. Ich kann euch zwei hilfreiche Tipps geben, die uns zu einer klaren Ausstrahlung verhelfen, ohne dass ihr eine Fachperson dazu benötigt. So einen PR-Mann oder PR-Frau braucht ihr nicht. Ich gebe euch zwei Tipps, die euch dazu helfen können. Tipp Nummer 1. Wir müssen uns vor Augen halten, dass der Mensch, mit dem wir sprechen, ein Mensch ist, den Gott liebt und für den Jesus am Kreuz gestorben ist. Wir müssen uns vor Augen halten, dass sich Gott riesig freuen würde, wenn dieser Mensch, auch der uns angreift, sich bekehren würde, dass sich Gott über diesen Menschen freuen würde, wenn er das tut. Das ist mal der eine Punkt. Also wenn ihr an der Ladenkasse steht und es geht lange, die Kassiererin, die hat ein Durcheinander und ihr beginnt euch zu ärgern, was ist das für eine Kassiererin, warum haben die nicht bessere Kassiererinnen, kann ich auch sagen, auch das ist ein Mensch, den Gott liebt und für den Jesus gestorben ist. Und ich kann die Kassiererin auch anlächeln, auch wenn ich halt länger warten muss. Das ist eine große Hilfe, Tipp 1. Tipp Nummer 2. Ich stelle mir vor, dass ich der andere wäre. Was würde mir dann helfen? Was wäre für mich hilfreich? Würde ich mich öffnen, wenn mir jemand in dieser Weise, wie ich Antwort gebe? Dieses Prinzip, sich in den anderen hineinzuversetzen, hat Jesus selbst formuliert, indem er sagt, handelt den Menschen gegenüber in allem so, wie ihr es von ihnen euch gegenüber erwartet. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Also, ich mache innerlich einen Rollenwechsel. Und wenn ich einen Rollenwechsel mache, geschieht etwas ganz Interessantes. Wenn ich einen Rollenwechsel mache innerlich, dann begreife ich auch die Verlorenheit und die Hoffnungslosigkeit des Menschen, der gegenüber mir steht. Und das verhilft mir wiederum auch in echter Weise, diesem Menschen auch liebend zu begegnen. Nicht überheblich. Also es sind nur zwei Tipps, wenn ihr die euch merkt und daran arbeitet. Kleine Zettel im Portemonnaie oder so. Tipp 1, Tipp 2. Tipp 1, jedem Menschen, den ich begegne, ist potenziell ein Mensch, der zu Jesus finden kann und über den sich Gott freut, wenn er sich bekehrt. Das zweite ist, der zweite Tipp, ich versetze mich in den Menschen, mit dem ich zu tun habe und versuche, seine Situation zu verstehen. Und dann muss ich oft sagen, wenn ich dieses Leben gehabt hätte, wäre ich auch an keinem anderen Ort als dieser Mensch. Das macht mich viel barmherziger. Dann komme ich nicht da mit meinem Hintergrund und meine, jeder müsste da stehen, wo ich stehe, als ob ich es verdient hätte, sondern ich verstehe den Menschen aus seiner Geschichte heraus. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Das zweite, die Klarheit in den Äußerungen. Also nun kommen wir zu dem, was wir sprechen, das ist sozusagen die Spitze des Eisberges. Natürlich gibt es auch hier wichtige Differenzierungen, man muss nämlich nicht jedem alles sagen. Wir müssen zuerst auch einmal sehen, ob jemand ein echtes Interesse hat. Jesus verhielt sich in Gesprächen nämlich genauso. Er antwortete den Menschen anders, die ihn überlisten wollten, als den Menschen, die suchend und fragend waren. Und dieses Prinzip erklärte Jesus übrigens auch in einer sehr bildlichen Sprache, gebt das Heilige nicht den Hunden, werft eure Perlen nicht vor die Schweine, sie können sonst eure Perlen zertrampeln und sich dann gegen euch selbst wenden und euch zerreißen. Also wir müssen nicht gerade alles, also unsere ganzen persönlichsten Dinge, irgendjemandem hinwerfen, dass der das nachher zertrampeln kann. Sondern wir müssen wissen, zu wem wir was sagen, aber das wäre dann noch eine Predigt für sich selber. Aber egal, ob Jesus einem Feind oder einem Suchenden antwortete, Jesus äußerte sich der Situation angemessen immer klar. Eine Aussage des Paulus haben wir ja bereits betrachtet. Wenn ihr Außenstehenden über euren Glauben Auskunft gebt, so tut es immer freundlich und in ansprechender Weise. Bemüht euch, für jeden und jede die treffende Antwort zu finden. Zuerst müssen wir überhaupt einmal bereit sein. Wir müssen uns überhaupt die Frage stellen, bin ich bereit, überhaupt zu sprechen? Bin ich überhaupt bereit, eine treffende Antwort zu geben? Oder ziehe ich mich zurück in mein Schneckenhaus und überlasse das den anderen? Das ist ganz wichtig, dass wir Menschen treffende Antworten geben. Manchmal machen wir den Fehler, dass uns jemand eine Frage stellt, der hält uns sozusagen so einen Fingerhut, ich weiß nicht, ob das noch alle kennen, so Fingerhut, den man von Hand näht. Da hält uns jemand einen Fingerhut hin, stellt uns eine Frage, wir sind so begeistert, dass er endlich mal eine Frage stellt und nun mit voller Kanone holen wir die Gießkanne und zack, über diesen Fingerhut und er fällt zu Boden. Der wird uns nie mehr eine Frage stellen. Der sagt, oh, den Bienenstich musst du nie fragen. Wenn du ihm eine kleine Frage stellst, da bekommst du eine Riesendusche. Nein, wir müssen lernen, diesen Fingerhut zu füllen. Den kann er einmal austrinken, dann hält er ihn wieder hin. Wir müssen Gott um Weisheit bitten, klar zu sein. Aber die richtigen Dinge zur rechten Zeit zu sagen. Nicht die Leute dann gerade voll überschütten. dass die fast betäubt weiterlaufen. Also wir müssen schon wissen, was wir sagen können, und wir müssen vor allem die Botschaft des Evangeliums gut kennen. Die Botschaft ist eigentlich nicht schwierig. Schwierig ist dann, oder wird es dann, wenn wir nicht so direkt sagen wollen, was das Evangelium sagt, dann wird es schwierig. Oder wenn wir es irgendwie etwas schöner sagen wollen, als das Evangelium es sagt, dann haben wir Exkurs da und dann noch diesen Exkurs da und dann noch da ein Exkurs. Paulus schrieb den Korinthern: Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Ich versuchte euch nicht zu zeigen, wie intelligent ich bin, wie ich ein scharfer Denker ich bin, obwohl er das war. Obwohl er wahrscheinlich sehr intelligent war. Aber es ging mir nicht darum, euch zu zeigen, dass jetzt vor euch ein gescheites Haus steht, das tausende intelligente Argumente hat. Nein, ich hatte mir vorgenommen, Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Ganz schlicht und ergreifend. Das ist das Zentrum des Evangeliums. Jesus Christus, den Gekreuzigten. Obwohl er, nur so nebenbei, jetzt mache ich ihn jetzt kurz nebenbei bemerkt, hat er nicht den Gekreuzigten verkündet in Athen, sondern den Auferstandenen. Das müssen Sie mal beachten. Er hat auch seinen Grund gehabt, hat er dort zu den Griechen gesprochen. Wenn Paulus nichts als die Botschaft vom Gekreuzigten wusste, erzählte er von der Sünde des Menschen, die durch das Sterben von Jesus vergeben wird. Er sprach vom Gericht, das den nicht treffen wird, der Jesus nachfolgt. Und auch hier konnte Paulus, wenn er sprach, ganz, ganz direkt werden. So heißt es also bei der Rede vor Felix, als Paulus die Rede auf Gerechtigkeit und Selbstbeherrschung brachte und vom künftigen Gericht sprach, bekam Felix es mit der Angst zu tun. Er unterbrach Paulus und sagte: Für diesmal ist es genug, du kannst jetzt gehen. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, lasse ich dich wieder einmal rufen. Sorry, ist jetzt zu viel für mich. Mach mir Angst. Es kann sein, dass das den Menschen Angst macht, wenn sie hören, was das Evangelium sagt. Manchmal braucht es gar nicht so viele Worte, manchmal genügen ganz einfache Worte, um einen Menschen ins Nachdenken zu bringen. Warum nicht jemandem direkt sagen, dass Jesus der einzige Weg in den Himmel ist? Dass die Liebe Gottes nur in Jesus zu bekommen ist? Und wir sonst unter Gottes Zorn stehen? Denn das ist klare biblische Aussage. Die Liebe Gottes ist in Jesus Fleisch geworden. Und nur wer an Jesus glaubt, kann von der Liebe Gottes überhaupt profitieren. Wenn ich Liebe Gottes höre, denke ich nicht an etwas, was ich über die Menschheit ergieße, sondern ich denke an Jesus, der am Kreuz für mich gestorben ist. Das ist die Liebe Gottes. Dass es Himmel und Hölle gibt. Wisst ihr, Himmel und Hölle, das verstehen die Leute heute exakt. Wir müssen nur mal die Augen offen halten. Die sprechen heute von Himmel und Hölle ganz selbstverständlich. Natürlich pervertiert, natürlich nicht im biblischen Sinn. Aber es sind nicht fremde Begriffe. Warum sage ich nicht einfach schlicht und ergreifend, ich glaube an Jesus, weil ich in den Himmel kommen will. Punkt. Dann kann der sagen, ja, das ist so ein Spinner, oder er kann sagen, ja, meinst du nur, durch Jesus kommst du in den Himmel? Sag ich, ja. Oder sagt er, ja, wenn es einen Himmel gibt, denkst du, es gibt eine Hölle? Sag ich, ja. Ich muss ihm nicht gerade alles miteinander sagen. Ich kann so wie Versuchsballone aufblasen und mal sehen, ob jemand anbeißt, ob er mehr wissen will. Oder dass das Leben mit dem Sterben nicht zu Ende ist. Sagst du eine einfache und klare Aussage? Oder dass ich an Jesus glaube, eben weil ich in den Himmel kommen möchte? Oder dass Jesus für meine Sünde gestorben ist und wieder auferstanden? Dass wir die Dinge, die wir glauben und wissen, die eigentlich das Einmaleins des Glaubens, dass wir das einfach sagen. Ganz unverkrampft, ganz normal. Andere sagen auch unverkrampft, was sie machen. Es ist ja manchmal erstaunlich, was man heute alles sagt, was man macht in der Öffentlichkeit. Also überhaupt schämt sich ja gar niemand mehr. Heute kann man die perversesten Dinge in der Öffentlichkeit erzählen. Also warum sollen wir uns nehmen lassen, dass wir die Wahrheit des Evangeliums nicht sagen, wenn andere einfach perverses Zeug in den Tag hinaussprechen? Da können wir doch die Gedanken Gottes den Menschen auch sagen. Und für das müsst ihr nicht Evangelisten sein. Und zu sagen, dass ihr in den Himmel kommen wollt, müsst ihr nicht Evangelisten sein. Zu sagen, dass ihr glaubt, weil ihr an Jesus glaubt, kommt ihr in den Himmel, für das muss ich nicht Evangelist sein. Da muss ich nicht einen Vortrag halten. Das reicht, wenn ich sage, was ich glaube. Eine klare Kommunikation hat Kraft und bringt Menschen ins Nachdenken oder manchmal auch zu Weißglut. Egal, wie Menschen reagieren, wir sind da, um dieses Wagnis einzugehen. Gott will, dass wir uns auf das Abenteuer, seine Zeugen zu sein, einlassen. Und Petrus sagt, Christus allein ist Herr, haltet ihn heilig in euren Herzen und weicht vor niemandem zurück. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Weich nicht zurück. Und Paulus spricht gegenüber den Ephesern von der geistlichen Waffenrüstung und sagt dazu Folgendes: Bekleidet euch an den Füßen mit der Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden Gottes zu verkündigen. Da möchte ich an uns die Frage stellen: Sind wir überhaupt bereit? Nehmen wir diesen Teil der Waffenrüstung ernst, die Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden Gottes zu verkündigen? Oder haben wir uns ins Schneckenhaus zurückgezogen und denken, diese Arbeit möchte ich den anderen überlassen? Das ist nicht mein Ding. Nur wenn wir alle hier denken, das ist nicht mein Ding. Und alle Christen in anderen Gemeinden denken auch, das ist nicht mein Ding. Wessen Ding ist das dann? Oder wenn die eine Gemeinde zur anderen sagt, wie ich das auch schon erlebt habe, das ist ja gut, wenn ihr evangelistisch tätig seid. Wir sind eher anders tätig. Sind wir bereit? Sind wir bereit, die gute Botschaft zu verbreiten? Diese Arbeit sollen wir alle tun, dort, wo wir Gelegenheit haben. Und ich empfehle dir wieder einmal, ein Buch über evangelistischen Lebensstil zu lesen. Nicht, weil man dort alles übernehmen kann und muss, aber weil das einem irgendwie etwas fit hält. An den Gedanken, vielleicht da und dort eine Idee gibt, was man tun könnte. Und dann noch eine Empfehlung. Und ich habe das auf euren Zettel geschrieben, dass ihr die einen füllen hinaus, die anderen nicht. Aber ihr könnt euch ein bisschen zwingen lassen, eine Antwort zu geben. Und zwar möchte ich euch ermutigen, ich habe das jetzt auch wieder gemacht, ich habe das auf meine Gebetsliste jetzt eingeschrieben, ganz konkret wieder dafür zu beten: Herr, zeige mir Gelegenheiten, wo ich Zeuge sein kann. Und hilf mir, dass ich diese Gelegenheiten nutze. Dass wir wieder mit diesem Bewusstsein in den Tag hineingehen, dass wir Zeugen des Höchsten sind. Dass wir einen Auftrag haben, dass wir die Lichter sind. Dass wir die Brückenköpfe Gottes sind. Wir sollen Menschen von der frohen Botschaft hören, wenn nicht durch die Christen. Und wir sind überall verteilt. Und ich will nicht sagen, morgen musst du unbedingt einem das Evangelium erklären. Ich möchte viel an einem anderen Ort anfangen. Ich muss grundsätzlich zuerst bereit sein dazu und dann Gott die Offenheit signalisieren. Herr, ich will aus meinem Schneckenhaus heraus und ich will bereit sein, auch an diesem Punkt zu deinen Diensten zu stehen. Und wenn ihr das jeden Tag in eure Gebet nehmt, dann sind wir mal gespannt, wie Gott euch braucht. Dann werdet ihr die Kraft Gottes erleben und werdet sehen, dass ihr Schläge bekommt und dass ihr Freuden erlebt. Das ist dann das Abenteuer, in das Gott uns hineinnehmen möchte. Bleiben wir doch nicht einfach brave Christen, die immer Ja sagen und lächeln und da sitzen, sondern werden wir doch Christen, die das Evangelium verbreiten, die beste Botschaft der Welt und die bereit sind, dieses Risiko einzugehen. Mit Gottes Hilfe. Und nehmt das doch in euer tägliches Gebet hinein. Herr, ich will bereit sein, dein Bote zu sein, auch am heutigen Tag.